Ein kurzer Hinweis am Anfang. Wir wollten in dieser Folge eigentlich über das Thema Rechtsbeugung sprechen. Das haben wir auch gemacht, haben aber im Nachhinein festgestellt, dass uns das nicht gefällt und haben es wieder rausgeschnitten. Deswegen wundert euch nicht, dass wir am Anfang das Thema Rechtsbeugung erwähnen und es dann im Podcast nicht kommt. Wir werden das in der nächsten Folge besprechen. Hallo und herzlich willkommen in Folge 37 der Strafbar mit dem Titel Stealthing, Danger Dan und Rechtsbeugung. Ich bin Laura Herdrich, ich bin 29 Jahre alt, Rechtsreferendarin, Doktorandin und Kommunalpolitikerin und mache das Ganze zusammen mit Daniel. Und wer ist Daniel?
Hi, ich bin Daniel Brunkhorst, 36, Rechtsanwalt und Strafanzeiger. Oh Mann, das ist ja gut, ein Strafverteidiger aus Hannover.
Daniel, was machen wir hier?
Ja, wir hatten heute schon, Laura und ich hatten heute schon stundenlang gemeinsam Videokonferenz, aber das war nicht so schön, wie es jetzt wird. Was machen, deswegen bin ich auch schon ein bisschen trotz Pause ein bisschen durch den Wind. Was machen wir hier? Wir sind die Strafbar, wir unterhalten uns über Strafrecht, über all das, was links und rechts des wunderschönen Strafrechts am Wege des unendlichen Glücks liegt und dort unterhalten wir uns drüber. Und heute halt mit besagten Themen, wir sind keine Rechtsberatung. Laura, kurz und knackig, wie geht's uns? Sind wir schon geimpft?
Ich wollte eigentlich nur sagen, was euer Job ist. Euer Job ist, bewertet uns bei Apple Podcasts, folgt uns bei Spotify, schreibt uns eine E-Mail an mail@diestrafbar.de, wenn ihr Kritik oder Themenwünsche habt. Bei Twitter heißen wir Juraeule, der Brunki und die Strafbar. Auch da könnt ihr uns schreiben und wir freuen uns über Feedback jeder Art.
Die liebste Form des Feedbacks ist natürlich, wenn ihr uns in eure Hausarztpraxis einladet zu einer Impfparty.
Ach so, nein, wir sind auch noch nicht geimpft.
Um das Thema immer noch mal aufzukochen. Also so schön, Laura, du und ich und eine Packung AstraZeneca, wir wären dabei. Wir würden uns auch live im Podcast impfen lassen.
Das stimmt.
Egal wie, besorgt uns den Stoff. Ich habe jetzt alles versucht, jetzt muss die Strafbar.
Ja, das stimmt.
Gut. Laura.
Wollen wir anfangen?
Was ist denn dieses Stealthing? Kann ich dafür Ärger kriegen?
Ja. Also.
Dann mal los.
Ja. Also Stealthing. Wir hatten das vor einer Weile mal als Themenwunsch. Also so lange ist noch nicht her, aber so vor ein paar Wochen. Und das ist ein bisschen aktuell und deswegen dachte ich, wir besprechen das mal kurz. Es ist auch gar nicht so kompliziert. Also Stealthing. Was ist das? Stealthing ist folgendes. Wenn beim Geschlechtsverkehr der Sexualpartner heimlich und ohne Einwilligung des anderen oder der anderen das Kondom abzieht und den Geschlechtsverkehr fortführt. Und das tun Männer. Tun sowas und das ist auch schon vor deutschen Gerichten gelandet. Und die Frage ist immer, welchen Tatbestand könnte das erfüllen, weil sich die Gerichte da auch nicht immer ganz einig sind. Da komme ich gleich zu.
Ich überlege gerade, wäre nicht auch möglich, dass die Frau ihm, also das wäre ein Randrum-Ding, ne? Aber also das Phänomen ist tatsächlich, Männer machen das, ja. Aber es wäre ja auch Stealthing, wenn ich mit einer Frau schlafen würde mit Kondom und sie würde es, ohne dass ich es bekomme, abziehen. Oder?
Ja, wahrscheinlich.
Das wäre ja, ist nur, sind wir ehrlich, das Problem sind natürlich irgendwelche super coolen Männer, die das andersrum machen.
Ja. Ja, okay. Ja, genau. Also, wir gucken uns den 177 StGB an. Da fangen wir an, in Absatz 1, wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser Person vornimmt oder ihr vornehmen lässt und so weiter. So, und dann kommen wir in Absatz 2, der wird relevant. Ebenso wird bestraft, wer sexuelle Handlungen an einer anderen Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einem Dritten bestimmt, wenn, und da gibt es verschiedene Varianten dann, der Täter einen Überraschungsmoment ausnutzt. Es gibt noch eine Strafschärfung in den Paragraphen, nämlich wenn es dann eben zum Sexualverkehr kommt. Also das kann auch ein besonders schwerer Fall sein, der ist dann auch bestraft mit nicht unter 2 Jahren. Also das kann nicht ganz ohne sein. Es gibt eine andere Ansicht, Daniel meldet sich direkt, ja?
Diese besonders schwere Fall mit hinter 2 Jahren nennt man Vergewaltigung. Also
ja, genau.
Das vielleicht die Sache, also das ist, diese 177 ist ganz, ganz furchtbar kaputt, weil er immer komplizierter geworden ist und immer mehr Abbiegungen bekommen hat. Und das Strafgesetz definiert eine Vergewaltigung mit dem Eindringen in den Körper des Opfers, genau. Oder ein vergleichbare Handlung.
Genau.
Und das ist dann Vergewaltigung.
Eine andere Ansicht sagt auch, es könnte auch eine versuchte oder eine vollendete Körperverletzung sein mit einer Beleidigung. Fand ich jetzt nicht so logisch, aber gut. So, und dann gibt es ein Urteil, was ganz spannend dazu war. Das ist nämlich, das ganze Verfahren ist nämlich vom Amtsgericht Kiel gelandet, also eins der Verfahren. Und das Amtsgericht Kiel hat gesagt, wir sprechen frei, weil es zum einen zu keiner Ejakulation gekommen ist während des Geschlechtsverkehrs. Und weil es sagt, dass der 177 nur die Tatsache schützt, ob es zum Geschlechtsverkehr kommt, aber nicht, wie dann der Geschlechtsverkehr stattfindet. Und hat gesagt, das Ganze, was der Typ gemacht hat, und es war in diesem Fall ein Mann, ist schon nicht strafbar. Daraufhin ist das Ganze zum Oberlandesgericht Schleswig gekommen. Und das Oberlandesgericht Schleswig hat gesagt, nö, machen wir so nicht, heben wir auf, geht zurück ans Amtsgericht. Weil die Geschädigte hatte gesagt, sie möchte das nicht. Sie hat von Anfang an gesagt, nur mit Kondom. Es gab zwischendrin wohl auch eine Pause, aber das ändert ja nichts. Das ist ja trotzdem eine Handlung. Sie hat ihre Meinung dazu nicht geändert. Und zudem stellt die strafbare Handlung, hat das nichts damit zu tun, ob es eine Ejakulation gab, weil das nicht die strafbare Handlung ist, sondern strafbar ist der ungeschützte Geschlechtsverkehr an sich. Und deswegen ist es strafbar und das Amtsgericht Kiel muss das nochmal neu verhandeln. Genau.
Frage, also das ist ja eine ganz spannende Konstruktion. Jetzt, also gehen wir mal kurz zum Verfahrensrecht, weil warum ist das OLG überhaupt zuständig? Das OLG scheint hier zuständig zu sein, weil es eine Sprungrevision gab. Das bedeutet, nach dem amtsgerichtlichen Urteil kann man entweder zum Oberlandesgericht gehen mit der Revision oder man kann eine Berufung einlegen. Die Berufung geht immer vor, dann geht es zum Landgericht und scheinbar ist hier die Staatsanwaltschaft oder die Nebenklage, also die Vertreterin der Frauen oder die Vertreter der Frauen, offensichtlich das Ganze zum Oberlandesgericht getrieben und die haben nun eine Rechtsprechung angewiesen für das Amtsgericht. Aber sie haben ja nicht sofort verurteilt. Also scheinbar müssen sie es nochmal zurückgeben.
Ja, weil das AG gesagt hat, das hat überhaupt nichts festgestellt zur Tat, weil es schon gesagt hat, die ist nicht strafbar. Das hat sich da sehr, sehr kurz gehalten.
Sie haben also gesagt, okay, also selbst wenn das, was hier angeklagt worden, warum haben die denn eröffnet? Okay, ja. Egal. Also eröffnet bedeutet, dass das Gericht sagt, was hier angeklagt wird, ist eine strafbare Handlung. Aber das heißt, die tatsächlichen Feststellungen gibt es gar nicht so breit, nee, ne?
Genau, deswegen konnte das OLG selber nicht machen. Also die tatsächliche
Feststellung ist jetzt das, was passiert ist, das ist nicht so breit und da müssen Sie es nochmal anschauen, aber die haben festgestellt, also ohne Ejakulation, das mit der Ejakulation habe ich jetzt auch nicht verstanden, wo da der, also außer dass eine Ejakulation die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft erheblich erhöht, bei ungeschützten Geschlechtsverkehr habe ich das echt ja nicht verstanden, weil es geht ja nicht um den Schutz vor Schwangerschaften, was ja auch spannend wäre, weil dann könnte... Ja, aber darauf würde ich nicht abstellen, dass das zentrale Schutzgut ist. Weil sonst würdest du ja umdrehen, wie ist das mit einem Sexualakt, wo du davon ausgehst, es wird anders, also als Mann, das verhütet wird.
Nein, ich würde auch nicht,
das ist, aber glaube ich, geht nicht das Schutzgut. Also, verstehst du, was ich meine? Das? Also das Beispiel, wenn du sagst, ja, ist alles easy, ich verhüte hormonell und dann ist das nicht so. Und wenn du sagst, naja, Schutzgut ist auch der Schutz vor Schwangerschaft oder gar insbesondere, dann würde ich sagen, naja, dann ist aber... Der Bumerang liegt dann nah.
Das stimmt, aber letztlich gibt es ja verschiedene Gründe, warum man das nicht will. Ist aber im Zweifel egal, wenn ich als Frau sage, ich will das nicht, dann will ich das nicht. Punkt.
Ja, genau. Das entscheidende Kriterium ist gegen den Willen. Genau. Gegen den erkennbaren Willen. Und fertig. Aber wie gesagt, der Wille hat nichts mit der Schwangerschaft zu tun. Nee,
ist richtig.
Genau. Deswegen verstehe ich das, deswegen finde ich das besonders fernliegend. Ja, spannend.
Genau, das war es eigentlich zu dem Thema auch schon.
Ja, ich hab nur, also vielleicht so ein paar Überlegungen, ne? Man muss ja auch herzlich blöd verteidigt sein, ne? Oder sich auch herzlich blöd verteidigt. Also erstmal, ich glaube, um so ein bisschen Meinung reinzubringen, der erste Schritt ist, wenn man sowas gezielt macht, hat man wahrscheinlich schon irgendwie ein Problem, ja? Also verstehe ich ehrlich gesagt ein bisschen, also wenn man sich bei Wikipedia einliest, ist das auch wieder so ein Internetforen-Phänomen, also von beiden Seiten, sowohl, dass Leute irgendwo sich austauschen, dass das irgendwie eine gute Idee wäre, als auch, dass es von der anderen Seite von tatsächlichen oder vermeintlich Betroffenen tatsächlich relativ hart angegangen und diskutiert wird. Das muss man auch mal feststellen, ne? Dass das Und ich meine, jetzt hast du ein Urteilsbeispiel, also ob das ein wirklich breites Phänomen ist, weiß ich nicht. Und
es gibt auf jeden Fall ein zweites Urteil gibt es, wo es auch zu der Verurteilung kam.
Genau, aber ja genau, also es wird auch noch mehr gehen, dass es halt nicht öffentlich geworden ist. Ich glaube, ob das aber wirklich ein breites Problem ist, weiß ich nicht, aber es ist natürlich spannend erstmal. Und was ich mich frage ist, jetzt spiele ich mal den Advocatus Diaboli, weil ich das ja auch bin regelmäßig, was passiert eigentlich mit Männern, die sich sofort entschuldigen und sagen, ich habe es nicht bemerkt, dass das weg war?
Mhm.
Du verstehst, worauf ich hinaus will.
Ja.
Also die spannende Frage ist, du musst ja, also das sind ja offensichtlich Fälle, wo jemand gesagt hat, ja, war mein gutes Recht, meine Liebe, selber schuld. Und nicht sagen, oh, das tut mir aber leid. Weil dann dürfte das ja ziemlich schwierig sein, weil fahrlässig kannst du das, glaube ich, nicht begehen.
Nee, sehe ich nicht.
Wenn du, genau, also wenn du nämlich sagst, ups, das tut mir aber leid, soll nicht wieder vorkommen, lass uns mal einen HIV-Test machen oder so. Mhm. Oder lass uns mal jetzt auch, also wenn du quasi auf frischer Tat ertappt dort sagst, das tut mir leid, dann dürfte das dazu führen, dass kein Vorsatz festzustellen ist. Also es sei denn, ist jetzt irgendwie so ganz offensichtlich, was, ich weiß nicht, wie die Tricks genau sind, aber dass das irgendwie, soll ja schon mal in der Geschichte des Kondoms eins abgerutscht sein, ohne dass das sofort bemerkt wurde.
Ja, klar.
Und das erstmal nachweisen, dass er das hat bemerken müssen, war so eine Idee von mir, wie man sowas verteidigt.
Oder so Tipps rausgeben an Leute, die...
Ja, oder so Tipps rausgeben, oh, ja. Nein. Nee, das würde ich, glaube ich, nicht... Ja, gut, das ist natürlich ein Problem, ne? Dann Durchsuchung, auf dem Telefon wird die strafbar gefunden, zack.
Verdammt.
Glaubt man nichts mehr. War's. Ja, aber das ist ja nochmal eine spannende Sache, wenn jetzt dazu gar nichts, also wenn die Leute gar nichts sagen, dann würde ich sagen, pass auf, du erzählst einen Schnabel, du sagst nichts, und als Verteidiger würde ich dann sagen, ja, sag mal, Freunde, was waren das eigentlich für Kondome? Kann die eigentlich abgerutscht sein und er hat das nicht mitbekommen? Können wir das hier irgendwie nachvollziehen? Und dann dürfte das relativ schnell tot sein. Das ist halt doof, wenn dann drei Frauen sagen, dir ist das passiert, dann bist du wohl offensichtlich immer mit viel zu großen Kondomen unterwegs. Da musst du auch mal nachdenken. Aber das dürfte so das Problem bei solchen Fällen sein, dass du den Vorsatz nachweisen musst. Und das kriegst du halt insbesondere hin, wenn du halt so richtig, also wenn du nicht nur ein Idiot bist, das zu machen, sondern auch noch zu sagen, dass du es machst.
Das stimmt. Wir werden mal gucken. Wie gesagt, das ist ja jetzt am AG Kiel wieder. Und irgendwann wird da auch ja irgendwas passieren. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Würde ich sagen.
Ich würde gerne noch mal eine Frage stellen. Warum nutzt er denn einen Überraschungsmoment aus, der Täter?
Müsste ich jetzt in das Urteil gucken.
Weil das jetzt nochmal spannend ist, weil das Überraschungsmoment...
Ja, das wird in der Literatur vertreten, sehe ich hier gerade.
Genau, also weil Überraschung bedeutet ja, wenn ich sage, Kuckuck, so und dann, also ne, so, und dann so, ups, und dann zack, bin ich drin. Also so.
Also ist, ob das in dem Fall, weiß ich nicht, aber es kann diesen, es kann das erfüllen, auch.
Weil eigentlich ist es ja gar kein Überraschungsmoment. Eigentlich sagt der Begriff Stealthing ja eigentlich, du bist ja erst überrascht, wenn es vorbei ist.
Ja, das kann durchaus sein.
Ihr merkt schon, ich lehne das persönlich ab, so ein Verhalten, aber ich glaube, ich hätte Lust, das mal zu verteidigen. Ich glaube, da könnte
man... Wendet euch an Daniel, also wenn ihr...
rauf und runter machen.
Unsinn machen wollt, dann...
Nein, wenn ihr solchen Unsinn machen wollt, lasst das sein. Dann holt euch Hilfe, aber wenn ihr unschuldig...
unschuldig, genau.
Wie alle meine Mandanten.
Ja, ja.
Unschuldig eines solchen Verhaltens besprungen. Ich glaube... Da ist Luft. Also ich glaube tatsächlich, dass das also es gibt ja zwei Ebenen. Jetzt mache ich gerade ein bisschen Spaß, ja. Aber die eine Ebene ist jetzt die politisch-persönliche Ebene, wo man halt sagen muss, das ist halt ein Verhalten, das geht gar nicht. Darum geht's jetzt ja aber im Strafverfahren nicht, sondern im Strafverfahren geht's ja um die Frage, was ist denn jetzt welches Strafgesetz ist denn jetzt hier durch wen, wie und so weiter so fort verletzt worden? Mhm. Und ich glaube, dass da noch eine Menge Luft drin ist. Das zeigt jetzt ja nur die Beispiele, die ich die Überlegung, die ich eingebrochen habe. Ich bin mir aber 100% sicher, dass das halt anderthalb, zwei Jahre dauert. Dann hat sich die Justiz einmal geschüttelt und dann wird dieses von Laura beschriebene vorsätzliche Verhalten, heimlich ein Kondom abziehen und damit in einer Frau oder einem Mann herumvorwerken, relativ zügig dazu führen, also nicht mit dem abgezogenen Kondom, sondern mit dem Rest rumvorwerken, dann wird dieses Verhalten relativ zügig zu empfindlichen Haftstrafen führen. So. Mhm. Und zwar nach 177 wahrscheinlich mit Vergewaltigung. Da ist dann wohl, also ich glaube, dass da ist nicht viel drin. Die Frage ist ja, wie man da hinkommt und ob man in jedem Fall da hinkommt.
Ja, das stimmt. Ja. Aber macht es trotzdem nicht. Auch wenn ihr gern von Daniel verteidigt werden möchtet.
Man kann ja auch einfach besoffen mit dem Scooter fahren und von mir verteidigt werden.
Das stimmt.
Das wäre jetzt zum Beispiel viel einfacher.
Okay.
Wenn man mich so kennenlernen will.
Man kann auch einfach bei dir vorbeikommen.
Also wenn man für meinen...
In der Kanzlei.
Ja, in der Kanzlei bitte ausschließlich. das wäre auch die blöde Möglichkeit, dich kennenzulernen, weil dann kommst, kriegst halt eine Nummer und das war's, ne? Ich bin eh gar nicht so spannend. Gut. Also, aber ich fände es spannend, wenn ihr jemanden kennt oder selber mal 177. Das fände ich spannend. Das klingt wie ein Fall, wo man ein bisschen arbeiten kann und muss.
Okay.
Ja.
Gut, das war jetzt mal ganz kurz am Anfang.
Wollen wir noch kurz über die Opferperspektive reden, was man da machen kann?
Ja, wenn dir offensichtlich hast du dazu Ideen.
Ja, habe ich noch nicht, aber wir sind ja hier, beim Sprechen bildet sich ja manchmal so eine Idee.
Ja.
Wenn wir uns jetzt mal überlegen, wir vertreten nun die Geschädigte, was man da machen kann. Also da müsste man halt wahrscheinlich vortragen, das wäre ganz wichtig. Also wenn man das Gefühl hat, Opfer einer solchen Straftat geworden zu sein, wäre es wohl sinnvoll, sich möglichst früh Gedanken über Spuren zu machen. Also
ist es in dem Bereich ja immer.
Genau, immer, aber jetzt auch speziell, mhm, ne? Also es gibt so Opferambulanzen, ja. Stichwort Kondomgrößen, das halte ich gar nicht für abwegig, dass man da was bauen, dass man da drüber reden kann und muss. Also wenn es da irgendwelche Kondome gibt, zum Beispiel, ne? Also zum Beispiel, dass das Kondom unbeschädigt ist, es ist halt deutlich schwieriger, dass ein Kondom, also nach meiner begrenzten praktischen Erfahrung, ist es, glaube ich, unwahrscheinlicher, dass ein Kondom komplett abrutscht, als dass es zum Beispiel beschädigt ist.
Mhm.
Ja, es könnte sein, dass ein unbeschädigtes Kondom, was gefunden wird mit DNA beiderseitig, also vom Täter wie Geschädigten, das könnte zum Beispiel ein Hinweis darauf sein, dass es abgerutscht werden muss, während ein beschädigtes Kondom ein Hinweis darauf sein könnte, dass es einfach kaputt gegangen ist. Ja, und das würde ja zum Beispiel gegen Stealthing sprechen.
Das hast du aber beide Varianten gesagt, dagegen sprechen. Du sagst, das eine rutscht ab und das andere ist einfach kaputt.
Das Abrutschen halte ich für weniger wahrscheinlich. Also da müsste man halt mal drüber nachdenken. Aber wenn es kaputt ist, wäre das ja eher ein entlastendes Indiz. Ist jetzt die Frage, ob man das
wegschmeißt
oder behält.
Kann auch kaputt gehen. Naja, gut.
Weil es kaputt gemacht werden, ja. Aber da, also ich glaube, Spuren wären ganz gut. Ich glaube, man sollte sich möglichst zügig, das merkt ihr jetzt schon, weil ich so ein paar Ideen habe als Verteidiger, wie man das alles torpediert. Man sollte sich sehr, sehr früh jemanden suchen, der einen da juristisch unterstützt.
Ja.
Also ein Verfahren, eine Nebenklagevertreterin oder ein Nebenklagevertreter, die dürfte bei einem Vergewaltigungsvorwurf übrigens auch immer bezahlt werden. Wenn ihr an eine Fachanwältin, einen Fachanwalt geratet, plus oder jemand mit Erfahrung, dann sollte das auch hinkriegen. Dann kann ich nur empfehlen, möglichst schnell eine psychologische Betreuung zu holen, weil das im Zweifel alles nur, wenn man das verfolgt, glaube ich, alles nur dazu führt, dass man schneller einer zusätzlichen Viktimisierung ausgesetzt ist bei solchen Sexualstraftaten.
Mhm. Okay.
Ja, und bei der Polizei nicht abwimmeln lassen, weil die sagen, es ist nicht strafbar.
Genau. Sollte man sowieso nicht sich abwimmeln lassen von der Polizei. Bei der Polizei.
Leicht gesagt, schwer gemacht. Aber so sieht es aus, genau. Gut, jetzt habe ich noch ein bisschen die Kurve gekriegt, aber nicht nur den Diabolo hier gespielt.
Das ist in Ordnung. Wir wollten ja auch nur einen kurzen Einblick geben. Okay, Daniel, jetzt bist du dran. Danger Dan.
Ja.
Ich würde es gern vorsingen.
Ich hätte es auch gern reingespielt, aber ich sag gleich ganz kurz was dazu. Also es geht jetzt um Danger Dan. Danger Dan ist Teil der Antilopen-Gang. Die ich nur aus dem großartigen Lied mit der Pizza kannte. Jetzt vergesse ich den Titel. Liebes Pizza Pippa, ein großartiger Song, den ich auf meiner Ich fahr Cabrio und hab gute Laune Liste habe. Und deren Kernbotschaft ist, es wird Frieden, wenn alle immer nur Pizza essen. Und man soll Richterinnen und Richter mit Pizza Pizzen bestechen oder auch bewerfen. Also Wurfgeschoss, Polizei und so. Also, aber hauptsächlich Pizza. Und das ist schon mal ein gutes Thema. Also Danger Dan, die Antilopen-Gang, sind so links irgendwie. Ja, also weiß nicht, ob die schon irgendwo als linksextrem oder linksradikal gerüstet werden. Es sind links, ordentlich linke, es ist eine ordentlich linke Band und nicht 100% mein Musikgeschmack, wobei ich habe mich jetzt ein bisschen reingehört, ein paar goldene Lieder, nicht nur das Ding mit der Pizza haben sie schon. Und Danger Dan, das muss man vielleicht vorwegnehmen, veröffentlicht am Freitag kommender Woche, am 30. sein neues Album. Und nichts ist wichtiger, als wenn man ein neues Album veröffentlicht, dass man ordentlich ordentlich Presse macht. Und das hat er auch geschafft. Dann haben ganz viele von euch garantiert schon gehört. Das Lied heißt Von der Kunstfreiheit gedeckt. Mhm. Und ist ein wirklich tolles Lied. Und ich mache das auch nicht als Vorwurf, aber es ist natürlich Teil einer PR-Offensive von Danger Dan, den ich sehr beneide um seinen Namen, weil da hätte ich natürlich drüber nachdenken müssen als 15-Jähriger, mir gleich DangerDan.de besorgen müssen, wäre ich jetzt Danger Dan. Ja, so ist er jetzt Danger Dan. Und er macht es aber auch ganz gut. So, und Danger Dan macht so ein bisschen den Böhmermann für etwas Schlauere.
Das ist jetzt
gemein. Ich habe geprüft. Ah doch, das ist aber schon. So, also wir kommen gleich zurück, warum. Ich habe geprüft, ach, du meinst, ob wir das hier einspielen. Nee, ja, wir erklären es gleich. Ja, wir erklären es gleich. Ja, ja, genau. Ein bisschen hochtrabend können wir das hier schon machen, Laura. So ein bisschen mitdenken. Mhm. Danger Dan hat jetzt einen Song veröffentlicht, von der Kunstfreiheit gedeckt. Wir packen euch einen Link rein, denn ich konnte prüfen, wir hätten auf jeden Fall das Recht, das hier einzuspielen, ja. Da hätten wir keine Kunsturheberrechtsverletzung oder keine Urheberrechtsverletzung im Eingang. Das mit der GEMA habe ich aber immer noch nicht verstanden. Und das, obwohl ich mich eine halbe Stunde mit zwei Staatsexamen und einer Zulassung auseinandergesetzt habe.
Ich glaube, das geht nicht.
Das war nämlich auch mein Zwischenergebnis. Ich glaube, wir hätten nämlich, wir dürfen es einspielen, müssen dafür aber GEMA-Gebühren zahlen, das will ich, wenn ich es nicht verstanden habe. Und zwar auf Dauer.
Genau, das
und
will ich auch
deswegen,
nicht.
Deswegen singe ich das gleich für euch. Nein, ich wechsle schon vor. Ihr macht jetzt bitte kurz auf Pause, geht in euren Podcast-Player und hört die Links, die Laura euch gleich reinballert, von der Kunstfreiheit gedeckt. Dann könnt ihr euch das viel besser vorstellen. Und wir müssen nicht für unser Freizeitprojekt hier Milliarden von Euro monatlich, dauerhaft, an die Verbrecherinnen und Verbrecher von der GEMA zahlen. Ja, und Verbrecherinnen und Verbrecher meine ich wortwörtlich natürlich nicht. Also das meine ich natürlich nur so im übertragenen Sinne, weil das sind halt schon Wegelager, aber warum ich für, also das gefällt mir nicht. So, das finde ich als Kunstschaffender und Intellektueller, Inhaltsschaffer, mich nervt das, die GEMA.
Ja,
so.
Gut.
Also vor allem, ich würde ja auch sagen, mein Gott, dann spielen wir es ein, überweisen mal 100 Euro, das wäre mir die Sache wert gewesen, aber dass ich dann auf Dauer quasi, also solange diese Podcast-Folge da ist und wie jeden Monat 12 Euro lönen muss oder so und der ganze Verwaltungsaufwand, das sah ich jetzt nicht, da wart ihr mir nicht wichtig genug für. So, also
schade für euch.
Ja, schade für euch. Ich habe euch gern, aber so gern halt auch nicht, ne? Nicht 12 Euro im Monat gern. So, also kommen wir zurück, es gibt diesen Danger Dan und der macht halt das, was Böhmermann, das ist ja jetzt anschaut mit dem wunderbaren Gedicht von Böhmermann. Es ist auf YouTube nicht zu finden, geht auf Vimeo komplett zum Thema Erdogan und seinen vermeintlichen sexuellen Vorlieben. Das macht er ein bisschen mit der feineren Feder hier, der gute Danger Dan. Der fängt nämlich an mit folgendem Text. Ich lese das nicht, ich kann Angst, ich mach's nicht komplett. Also der fängt an mit, also jetzt mal ganz spekulativ. Angenommen, ich schriebe mal ein Lied, in dessen Inhalt ich besänge, dass ich höchstpersönlich fände, Jürgen Elsässer sei Antisemit. So, und dann geht es so weiter. Es trifft einige weitere Vertreter wie Jürgen Elsässer. Wer den nicht kennt, kommt aus den, ja, ich weiß gar nicht, wie der sich selber sieht. Ich glaube, der hält sich für so einen ganz aufrechten Demokraten.
Gut, das heißt,
ich würde ihn ganz, ganz rechts im Verlagsbusiness. Da muss man ihn wohl einordnen. Also das sind die Leute, die mit diesen Nazi-Horden Geld machen. Ja, also so würde ich das definieren. Der verkauft Produkte für Menschen, die so weit außerhalb unserer demokratischen Spektrums stehen, dass sie regelmäßig nicht mehr Teil der demokratischen Spektrums sind. Und also wenn sie außerhalb stehen, ihr wisst, was ich meine. Also das ist Leute, der macht mit der neuen Rechten Geld. Und ob er Antisemit ist, gibt diverse Hinweise dafür, würde ich mal sagen. Kommen wir noch mal dazu. Also, das singt er jetzt, er nimmt dann auch noch den Kubitschek vor, wer den kennt. So weiter und so fort und beginnt aber mit diesem mal ganz spekulativ. Weiter geht's mit dem Refrain, der natürlich Höchstmaß an juristischer Korrektheit hat, kommen wir auch gleich zu, ist: juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht mache ich es mir wieder leicht, zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. So, und das wiederholt er dann, es sind dann auch Gauland, also AfD-Oberführer und so weiter dabei, die den eh nicht abkriegen. Also er sagt, naja, ich könnte ja, aber mache ich nicht. Und wenn ich das machen würde, dann wäre das ja alles von der Kunstfreiheit gedeckt. So, und dann geht das weiter. Nachdem er das halt alles verschiedene Sachen gemacht, ja. Irgendwie, es ist noch, wer ist da noch
Ken
dran?
Jebsen.
Ken Jebsen, halt irgend so ein rechter Schwurbler. Dann gibt's halt das Finale, über das wir dann auch nochmal gleich reden wollen. Das Sinase ist nein, ist ja nein, ich wäre nicht wirklich Danger Dan, wenn ich nicht Lust hätte auf ein Experiment, mal die Grenzen auszuloten, was erlaubt ist und was verboten ist. Ich will euch meine Meinung hier erzählen. Jürgen Elsässer ist Antisemit, also ich tue nicht nur so, sondern ich mache es. Ich sag, das ist es. Kubitschek hat Glück, dass ich nicht Bogen schieße. Vorher wird angedeutet, man könnte ihn mit Bogen abschießen mal. An Reptilienmenschen glaub nur der wahnsinnig ist. Gauland wirkt auch eher wie ein Nationalsozialist. Das mit dem Reptilienmenschen müsst ihr euch im Lied anhören. Faschisten hören niemals auf, Faschisten zu sein. Man diskutiert nicht mit ihnen, hat die Geschichte gezeigt. Und man vertraut nicht auf Staat und Polizeiapparat, weil der Verfassungsschutz den NSU mit aufgebaut hat. Weil die Polizei doch selbst immer durchsetzt von Nazis war, weil sie Uri Jalla gefesselt und angezündet haben. Und wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst, ist das letzte Mittel, das uns allen bleibt, Militanz. Und dann gibt's nochmal den Refrain mit dem Graue Zone und so weiter. So, jetzt gibt es schon einen viel besseren Kram zu der Frage. Also es gibt schon das eine oder andere YouTube-Video dazu. Wir wollten uns aber jetzt mal explizit nur um die strafrechtlichen Fragen klären. Das sei aber so, also zivilrechtlich kann man da, glaube ich, an dem Ding auch nichts machen. Und zwar warum? Ganz grundsätzlich ist es so: widerstreitende Interessen, Zivilrecht, ich habe einen Anspruch, dass er mich nicht Reptilioid oder Faschist nennt unter Umständen, und auf der Gegenseite gibt es aber Kunstfreiheit und so weiter, und das wird da wohl durchschlagen. Das ist für Strafrecht aber erstmal alles egal, weil Strafrecht muss sich nicht an diesen zivilrechtlichen Kategorien festhalten. Wir fangen also einmal an mit Beleidigung, weil ich schon wieder so viel gesammelt habe. Laura, soll es nicht Stichwortgeberin sein, aber erzählst du uns nochmal ganz kurz, was Beleidigung ist und wo es steht?
Steht in 185 StGB.
Ein Traum. Beleidigt.
Ist eine total blöde Norm.
Total bescheuert, ja.
Also die Beleidigung, sehr unpräzise in der Norm, weil da steht, die Beleidigung wird mit dem und dem bestraft.
Genau, also ein Jahr Freiheitsstrafe. Jetzt müsste man erstmal sich überlegen. Also Beleidigung ist das Herabwürdigen der Ehre des Gegenübers. Was? Ja, genau, ich finde auch, es gehört raus aus dem Strafgesetzbuch. Das könnte man alles zivilrechtlich machen. Und die erste Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist das, was dort gesagt wird, sind das eigentlich Tatsachen oder ist das Meinung? Warum? Tatsachen werden nicht über die Beleidigung. Ne? Da gibt es unten noch was. Mhm. Kommen wir gleich zu. Aber wenn ich eine Tatsache sage, zum Beispiel Daniel ist ein Cis-Mann, ja, könnte ich ja aufspringen und sagen, was? Das trifft mich in meiner Ehre. Und dann loslaufen und sagen, Beleidigung. Wer immer das sagt, wird dann sagen, naja, das ist jetzt, Cis-Mann sind also Männer, die von der Gesellschaft so gesehen werden und sich selber auch so sehen, wird wohl zustimmen. Ne? Ist aber eine Tatsache, dass wenn man das angeht, so, keine Meinung, ja. Wenn man jetzt sagt, Daniel ist ein blöder Typ, ja, das wäre eine Meinung, weil blöd ist eine Wertung. Ja? Also, die Frage, was da so erzählt wird, sind das eigentlich Tatsachen oder Meinung? Die erste Frage, die man sich stellen könnte, naja, Faschist, das ist ja so ein Begriff, wenn ich jetzt irgendwo rummarschiere, treffe den Gerichtspräsidenten, den Amtsgerichtsdirektor heißt er in Hannover, der total ein netter Typ ist, ja, und zum Glück, glaube ich, nur Zivilrecht macht, war noch nie bei dem Strafrecht, ich glaube, der macht auch Strafrecht, egal, und nenne den Faschist, ja, dann wird er natürlich sagen, das ist jetzt irgendwie, das betrifft mich, ja, oder wenn ich einen Staatsanwalt Faschist nenne, ja, das sind so klassische Faschistenbeleidigungen, wo es immer knallt, da wird man wohl sehen, dann sage ich, naja, wie du dich hier verhältst du dich hier wie der nationalsozialistische Terrorstaat, ja, Unrechtsstaat, dann ist das wohl, wäre das auf jeden Fall eine Beleidigung. Es wird aber niemand Faschist genannt, das ist so der erste Witz. Also, wenn man sich den Text nochmal genau anguckt, wird beim Thema Faschist nur, naja, Faschisten hören niemals auf, Faschisten zu sein. Das ist schon irgendwie so in der Nähe von den Leuten, die man vorher genannt hat. Aber wer jetzt genau Faschist ist oder nicht, das ist nicht gesagt worden. Antisemit? Antisemit ist also jemand, der sich gegen Juden sind, dass die Urform der Bedeutung gemeint ist, aber halt ist so an Leute, die politische Verfolgung von Juden betreiben oder halt irgendwelche Vorteile gegen Jüdinnen und Juden haben. Und da wäre jetzt die Frage, ist das eine Tatsachenbeschreibung oder ist das eine Meinung? Ich würde sagen, das ist eine Tatsachenbeschreibung, das sehen aber nicht alle Gerichte so. Und dementsprechend könnte Jürgen Elsässer jetzt anstreben, festzustellen, dass er kein Antisemit ist.
Mhm.
Wäre ja, und wenn das so wäre und dann sagen, es ist eine Meinung, ich würde mich falsch gegenüber Jüdinnen und Juden verhalten, dann könnte das eine Beleidigung sein. So. Das gleiche gilt für Nationalsozialist. Gauland ist ja ein Nationalsozialist. Wirkt auch er, das ist genau die schöne Formulierung. Also wirkt wie ein Nationalsozialist, das ist also wahrscheinlich auf jeden Fall eine Meinung. Und jetzt könnte man also sagen, naja, wenn das keine Tatsachen, sondern Meinungen sind oder Unmutsbekundungen, ne, also darf man das? So, das müsste man sich anschauen. Und da wäre ich mir bei all diesen Sachen, also bei Faschist, bei Nationalsozialist, der so eine Frage ist, wen trifft's, beim Antisemit und beim Nationalsozialist sicher, in dem hier dargestellten Kontext, das ist auch nicht wichtig, ist das Teil des demokratischen Meinungskampfs. Also ich darf rumsingen, und darf meine Späßchen machen auf Kosten von politisch aktiven Menschen. Auch indem ich sie ein bisschen herabwürdige, weil ich sage nicht, die sind gut, sondern ich sage, die gehören bekämpft. Aber anders als zum Beispiel bei Erdogan bei Böhmermann und Erdogan, sage ich ja nicht, der Gauland, der hat einen ganz kleinen Pimmel und Nazi ist er auch noch. Oder der, wie heißt der andere? Der Elsässer, Jürgen Elsässer, der fickt gerne.
Jetzt haust du aber auch alles raus, ja? Ne?
Das ist doch das aber, was bei Böhmermann das Thema ist.
Ja, du kannst aber das Niveau trotzdem hochhalten.
Ja, darum geht's doch aber, dass das Niveau eben hier hochgehalten wird und bei Böhmermann nicht. Das ist doch genau, aber schön die Reaktion. Aber ne, Lauras Reaktion, so, Daniel wieder, ne? Ja, nee,
ja,
nicht
doch, Daniel. Ja, Laura,
genau, sondern dadurch, dass die Beleidigung in dem Fall tatsächlich über der Gürtellinie bleibt, oder nicht die Beleidigung, die Meinung, sondern dass es darum geht, ihn politisch anzuzählen und nicht ihm zu sagen, du bist ein kleiner Mädchenverprügler. Ja, das war auch beim Böhmermann. Dadurch ist das alles, was hier ist, vom demokratischen Meinungskampf gedeckt. Also, wenn du durch die Gegend läufst, eine Nazi-Partei aufziehst, die AfD nennst und so weiter, wirst du wohl damit leben müssen, dass du als wie ein Nationalsozialist beschimpft wirst.
Mhm.
So. Das ist die Quintessenz. Der Unterschied zu Böhmermann, hier wird über der Gürtellinie argumentiert. Und damit ist das wahrscheinlich zu lässig. Es gäbe dann noch zwei andere Sachen, wenn man sagt, es sind Tatsachen, die stimmen oder nicht stimmen. Das wäre 186, 187, übte Nachrede und Verleugnung. Die Abgrenzung ist, bei der üblen Nachrede bei der üblen Nachrede muss bei der Tat die Unwahrheit der Tatsache feststehen. Ich sage, du bist ein Betrüger, ich weiß aber, du bist kein Betrüger.
Umgekehrt.
Und bei der Verleumdung?
Bei der Verleumdung muss die Unwahrheit feststehen.
Entschuldigung, bei der Verleumdung muss die Unwahrheit feststehen, bei der üblen Nachrede muss sie nicht feststehen. Wenn ich also Tatsachen verbreite und die müssen geeignet sein, in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen oder dessen Kredit zu gefährden. Kredit zu gefährden ist, wenn ich dafür sorge, dass so viele Leute tatsächlich keine Geschäftspartner mehr kriegen. Und da jetzt das alles Sachen sind, die sich diese Leute ja zuzurechnen müssen durch ihr Verhalten, glaube ich auch, dass das an der Stelle nicht strafbar ist. So, kommen wir mal zu den weiteren Sachen. Es könnte aber eine Volksverhetzung sein. Ja, Volksverhetzung ist nochmal was? 130 StGB, wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, gegen eine, und jetzt gibt es verschiedene Gruppen, die bestimmt sind, oder gegen einen Teil der Bevölkerung, zum Hassaufstachel, zu Gewalt oder Willkürmaßnahmen auffordert, der wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 oder 5 Jahren verurteilt. So. Woran scheitert es denn jetzt? Naja, gegen welchen Teil der Bevölkerung wird denn aufgerufen? Da könnte man jetzt nochmal gucken, wenn man sich den Text, ihr habt den ja alle im Vorhinein angehört. Es wird jetzt nicht gesagt, alle Corona-Demonstranten oder so, ja? Da ist das, das wäre auch keine abgrenzbare Gruppe. Man muss also diese Teil der Bevölkerung irgendwie abgreifen. Und das ist dann hier die Frage. Das Einzige, was hier passieren könnte, wäre, dass man Faschisten, ja. Jetzt haben die Faschisten, also kann man die Faschisten als Teile der Bevölkerung definieren. Sehr, sehr, sehr schwierig, dass man das jetzt sagt, na, das ist jetzt abgrenzbar. Dass alle Faschisten oder sowas, das ist schwierig. Einfacher wäre zum Beispiel zu sagen, alle Juden, alle Sozialdemokraten, alle Polizisten, da könnte man unter Umständen mit da sagen, es ist abgrenzbar. Die Polizei wird hier auch genannt, kommen wir gleich nochmal, oder da müssen wir vielleicht nochmal zurückspringen. Gesagt wird nämlich, weil die Polizei doch selbst immer durchsetzt von Nazis war, da könnte man jetzt sagen, naja, Beleidigung von der Polizei immer durchsetzt von den Nazis, aber die Polizei als Gesamtmenge kann man nicht machen. So, außerdem ist es unter Umständen auch da die Frage, man könnte mal überprüfen, ob es nicht immer rechtsradikale Nazis und so weiter bei der Polizei gab. Bisschen konkreter wird es bei Uri Jalla. Jalla, ich kann den nicht richtig aussprechen, entschuldigen. Uri Jalla. Ja, ist auch wieder so eine Kartoffelnummer, dass ich das nicht richtig aussprechen kann. Da geht es also darum, dass jemand, der ist, das ist der unstrittige Teil, verbrannt, während er im Polizeigewahrsam sich befand, und die Justiz ging am Ende davon aus, dass er sich selber angezündet hat, und es gibt aber sehr viele Menschen, die zu Recht oder Unrecht, mag ich mangels Aktenkenntnis nicht feststellen können, sagen, er ist oder er sei angezündet worden. Das ist nun, weiß ich nicht. Ich kenne mich damit nicht genug aus. Ich weiß nur, dass das das Krisenmanagement der dortigen Polizei in Sachsen-Anhalt war es, glaube ich, da habe ich mal was zugesehen, doch eine Katastrophe war. Ja, so. Da hat man versucht zu vertuschen, was auch immer. So, wenn man jetzt aber feststellt, naja, also das ist alles noch keine Beleidigung, weil es halt nicht festzustellen, ich bin nur zurückgesprungen zur Beleidigung, es ist keine Beleidigung, weil ich kann nicht alle Polizisten auf einmal beleidigen, ich muss schon mir welche raussuchen. Die Polizisten aus Hannover, die Polizisten mit dem zweiten Namen Bernd oder den Polizisten Martin Müller, ja, also ja. Muss ich schon irgendwie definieren. Es geht schon so, wenn ich alle Polizisten, die heute bei der Demo sind, die sind Bastarde zum Beispiel, das geht, ja. Also wenn ich konkret mit meinem Our Cops Are Bastard T-Shirt vor einer bestimmten Gruppe von Polizei mich aufführe, das wäre wohl, ich will euch jetzt sagen, das reicht es, ja, aber alle Polizisten auf einmal nicht, so. Aber auch die anderen, das ist alles nicht geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören, wenn ich sage, Polizisten sind von Nazis durchsetzt und die haben Uri Jalla verbrennen lassen, verbrannt, das ist nicht geeignet, dass jetzt irgendwo Horden von Menschen losziehen und eine Polizeiwache stürmen. Das gilt wohl übrigens auch für den Aufruf gegen Faschisten, dass es jetzt nicht dazu führt, dass irgendjemand jetzt zwingend eine antifaschistische Aktion gründet und irgendwie die örtliche AfD-Zentrale abbrennt. Dafür ist es nicht geeignet genug, also das ist jetzt nicht immer auch, das ist jetzt nicht das, was quasi daraus sofort passieren sollte oder muss. Auch dieser letzte Satz ist das letzte Mittel, das uns allen bleibt, Militanz. Militanz kann so viel sein, aber es sorgt halt nicht dafür, dass irgendwelche Leute jetzt loslaufen und zum Beispiel eine Synagoge abbrennen. Das wäre ja, oder eine Asylbewerberunterkunft, ja. Flüchtlingsheim.
Genau, also um gleich hier mal einzusetzen, es reicht jetzt nicht. Es gibt ja noch den 111, die öffentliche Aufforderung zu Straftaten, und dieser Satz ist das letzte Mittel, das uns allen bleibt, Militanz, das reicht nicht dafür. Weil.
Ja, wir sind noch bei der Volksverhetzung.
Ja, du hast das ja hier unten aber hingeschrieben.
Wir wollten noch bedrohen.
Ja, kannst du ja
jetzt. Aber machen wir 111. Gut, Entschuldigung. Wir sind heute wieder schlecht aufeinander eingespielt. Gut, mach mal kurz das, was Laura gemacht hat. Laura, was ist denn der 111?
Die öffentliche Aufforderung zu Straftaten. Das könnte man sich überlegen bei dem Satz, ist das letzte Mittel, das uns allen bleibt, Militanz, dass das so ist. Aber das ist sehr unkonkret. Und deswegen wird es wohl nicht ausreichen, um öffentlich zu Straftaten aufzufordern. Weil zu welchen Straftaten denn? Wogegen? Und was?
Genau. Also, öffentliches Aufruf, müsste man jetzt sagen, das Problem da draußen sind die AfD-Parteizentralen, in denen hier die faschistische Strukturen sind, und deswegen, liebe Genossinnen und Genossen, raus mit Genossen Molotow und räumt da mal auf. Ja, das will ich in Hamburg, in Berlin und München sehen. Jetzt aber los. So, das wäre jetzt ziemlich konkret. Liebe Genossinnen und Genossen in Berlin, München und Hamburg, jetzt aber mal los mit einem Molotow-Cocktail zur AfD-Parteizentrale. Ne? So, das wäre irgendwie schon ziemlich konkret, insbesondere wenn ich das nicht nur in dem Podcast als Beispielsatz bringe, sondern wenn ich das bei der Mitgliederversammlung des bundesweiten Vogelschutzvereins mache, wo ich weiß, auf der anderen Seite sind Leute, die da loslaufen. Ja, oder ich sage, der klassische Beispiel zur öffentlichen Aufforderung der Straftat, der Brunkhorst redet so schlimm gegen die AfD, wenn ihr den das nächste Mal seht, beleidigt ihr den mal krass. Ja, oh, das wäre auch eine öffentliche Aufforderung zu Gewalt oder zu einer rechtlichen Straftat. Ja, so. Das ist hier nicht, dafür ist es zu abstrakt. Was wir jetzt übersprungen Bedrohung haben,
wolltest du noch machen?
Ist die Bedrohung, genau, also eine bedrohungswerte Begehung einer gegen ihn oder eine bestimmte ihm nahestehende Person gerichtete rechtswidrige Tat, gegen die sexuelle Selbstbestimmung oder die körperliche Unversehrtheit androht oder anbietet, also anders ausgedrückt, wenn du das nächste Mal, da gibt's was mit Bogenschießen, habe ich schon gesagt, es geht darum, also er würde unter Umständen Kubitschek gerne mal mit dem Bogen beschießen, wenn der Kubitschek jetzt da sitzen würde und sagen würde, ich erwarte jetzt konkret, wenn ich auf die Straße gehe, dann halte ich es auch nur für möglich, dass Danger Dan da steht und mit seinem Pfeil und Bogen mich beschießt. Ja, das ist hier aber in dem Lied überhaupt nicht angelegt.
Genau.
So. Das ist ganz offensichtlich das Spielen mit Grenzen. Und deswegen glaube ich, dass auf strafrechtlicher Ebene, dass der gute Danger Dan sehr gut beraten war. Das sieht man schon. Also ich glaube, dass dort eine Juristin, schätze ich mal, die wird nämlich auch an anderer Stelle erwähnt, gute Arbeit geleistet hat. Die hat dafür gesorgt, dass Danger Dan nicht mit dem Pfeil und Bogen über das Ziel hinausschießt. Und strafrechtlich ist alles kein Problem. Kann man so machen. Ob man das zum Beispiel bei Gauland vor der Haustür singen darf, da wäre ich mal gespannt. Also wenn ich mich dann ganz konkret rausbegebe aus diesem, ich mache das im Internet, hin zu vor allen Nachbarn von Herrn Gauland singen, dass der Nationalsozialist ist, könnte spannend werden. Weil da könnte man sagen, jetzt geht es ja nicht mehr darum, hier einen demokratischen Meinungskampf zu organisieren, sondern dafür zu sorgen, dass Gauland sich irgendwie also herabgewürdigt wird. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, dieses vor der eigenen Haustür auflauern eher auch ein Thema, was die andere Seite
macht. Ich wollte gerade sagen, das kenne ich eigentlich.
Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, Nazi-Lieder, die das Ganze umgedreht machen, sind auch zulässig.
Du musst nicht schon wieder Ratschläge geben, Leuten. Wirklich. Das ist schon das zweite Mal heute.
Das ist aber kein Ratschlag, sondern eine juristische
Betrachtung. Ja.
Und anders als die Jungs oben, würde ich die Leute, die das mit umgedreht sehen, nie vertreten.
Na gut. Okay. Ja.
Öffentliche Beihilfe zu Straftaten. Wie heißt das? Einfach Beihilfe. Laura, wir kommen zu dem Thema, wo wir uns schon seit 2 Wochen drauf freuen.
Wir haben uns entschieden, dass wir nochmal das Thema Luke M. ansprechen. Kurz zumindest. Daniel möchte dazu was anfangen und vielleicht sage ich dann was dazu, vielleicht auch nicht.
Ja, also wir haben Folgendes festgestellt, wir haben das schon vor und nach dem letzten Podcast diskutiert und wir fanden es super schwer, da überhaupt drüber zu reden, weil wir das Gefühl hatten, egal wie wir uns dazu äußern, droht unter Umständen ein Shitstorm, den wir dann unter Umständen, also weil das ist jetzt in der Wortwahl nicht ganz genau ausgewählt, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass dort mit relativ breitem Schwert auf alles gehauen wurde, was sich bewegt hat und das nicht, und zwar von beiden Seiten, dass das nicht zwingend dazu geführt hat, dass es eine besonders sachliche Diskussion gab. Worum geht's? Es gibt eine Podcasterin, die da heißt Ines A. Wir machen das heute komplett mit, also, ne, so.
Ja.
So, die soll, das sag ich mal, mit Luke M. zusammen gewesen sein. Ines A. scheint, eine sehr bekannte Podcasterin zu sein. Ich habe tatsächlich von ihr nur diesen einen Ausschnitt, um den es gleich geht, gehört. Ja. Und der gute Luke, in Anführungsstrichen, den habe ich mal, da haben wir ja schon mal letztes Mal drum gestritten, ob der jetzt ob der jetzt Comedian oder Schauspieler ist.
Dass wir auch letztes Mal den Namen ausgesprochen haben.
Ja, aber da haben wir das auch unüberlegt gemacht.
Gut, okay.
Also wir haben sonst auch bei Vorwürfen in solchen Bereichen.
Ja, einfach weiter.
Okay, ihr merkt, wir haben schon mal heute diskutiert, ob wir das mit oder ohne M machen. Und Laura ist uns und Laura so super, super gut. Ja! Also, der Luke M. den kenne ich hauptsächlich aus einer vollkommen nervigen Weihnachtskomödie, die dann die so nett angefangen hat und dann hat der voll genervt. So, das haben wir jetzt ab. Offensichtlich so sollen die beiden mal liiert gewesen sein, also eine mehr oder weniger monogame Paarbeziehung gepflegt. Fachbegriff seriell monogam. Was nun dort passiert sein soll, ist im Wesentlichen, dass er gelogen und intrigiert haben soll. Das ist nun, sagt sie so, also sie sagt nicht, wer
es war. Genau, das muss man dazu sagen. Sie sagt nicht, sie spricht über eine problematische Beziehung in ihrem Leben, an verschiedenen Stellen. Genau. Sie sagt nicht, wem diese Beziehung war.
Genau, und sie spricht jetzt, und wir zitieren jetzt mal das Redaktionsnetzwerk Deutschland, denn, soweit können wir schon mal sagen, Luke M. ist sehr gut vertreten und die räumen richtig auf. Ja, also wenn man da was Falsches erzählt, gibt's gleich auf die Nase. Dann kommen die Anwälte um die Ecke und bitten um Unterlassung unfreundlich. Also, und wir zitieren jetzt einfach mal, das Redaktionsnetzwerk Deutschland, das ist so ein Lokalzeitungsverbund, auch nicht geil, aber ich fand die Zusammenfassung ganz gut. Also, die schreiben jetzt dazu folgendes: Trotz aller Skepsis durch frühe Lügen und Intrigen habe sie den Mann zurück in ihr Leben gelassen. So, in dem Podcast, es wurde jedoch nicht wie früher, da kann man nicht einfach sagen, es tut mir leid, alles wieder gut, sagt sie so. Und jetzt geht's um die entscheidende Sache, wo die Welle kommt, also wo alles die Diskussion ist. Als sie beide gemeinsam im Bett lagen, also M und A, habe sie mit ihm darüber gesprochen, wie verletzt sie sei und wollte sich irgendwie von ihm distanzieren. Distanziert sich von ihm, genervt davon habe er zunächst angefangen, sie zu schütteln und zu kitzeln. Er habe ihren Oberkörper auf das Bett gedrückt, ihr die Hose ausgezogen, angefangen an ihr herumzuspielen, wie sie sagt. Ich war gerade kurz davor, dich zu vergewaltigen, habe er dann noch zu ihr gesagt und dann von ihr abgelassen. Das sei nur eine von vielen Geschichten, die sie selbst zunächst verdrängt habe. So, das ist so der zentrale Punkt. Wir haben auch einen ganz freundlichen Staatsanwalt gehabt, der das nochmal zusammengefasst hat bei Twitter. Danke auch dafür.
Ja.
So, und jetzt passiert Folgendes. Jetzt gibt es Leute, ich versuche das mal...
Das ist schon vor ein paar Monaten gewesen, ne? Das muss man dazu
sagen. Genau, das ist vor ein paar Monaten gewesen, ja. Jetzt gibt es ganz viele Leute, die sagen, der Luke, das ist aber ein Schwein. Ja, ich habe das aber nicht richtig verstanden. Soll es auch noch Leute geben, die sagen, ja, Mensch, ich bin... auch noch eine Ex von ihm, der war auch ganz böse zu mir. Der Luke, der ist aber ein Schwein, ja, der gehört also vors Gericht gestellt. Und ich glaube, er arbeitet halt viel mit Sat.1 zusammen. Sat.1 muss den jetzt mal rausschmeißen. So, das ist jetzt stark vereinfacht, ja. Und man muss natürlich der Ines auf jeden Fall glauben. Und dann gibt es Leute, die sagen, naja, also erstens, dass die Gegenseite, die Ines, ja, hat ja überhaupt nicht gesagt, dass es der Luke war. Dann sagen die anderen, naja, liegt daran, weil der Luke hat so richtig gute Anwälte. Und die andere Seite sagt, naja, die Ines hat es nicht gesagt. Und außerdem haben wir es jetzt auch nicht aufklären können. So. Und ich sag mal, in verschiedenen Schattierungen
Und es gilt die Unschuldsvermutung.
Also für Luke. Ich sage auch noch für Ines, kommen wir gleich zurück. Und diese beiden Züge sind also seit 2 Wochen mit vollem, oder es wird jetzt gerade ein bisschen ruhiger, weil es gerade irgendwelche bescheuerten deutschen Schauspieler meinen, es geht ihnen so schlecht, aber bei Twitter war das, apropos Volksverhetzung, nein, das war ein Spaß. Also bei Twitter knallt es halt so richtig aufeinander und wir haben uns überlegt, wollen wir drüber reden und
richtig wollen wir nicht.
Ihr merkt schon, wir wollen nicht, aber auf der anderen Seite ist es eigentlich schon ganz spannend. So, das ist also erstmal so die Sache. Wir haben überhaupt gar keine Ahnung, was passiert ist. Das vielleicht mal dazu. Und mal unabhängig davon von 177, koppeln wir es mal ab, wenn man an einer Frau sexuell rummanipuliert und man erkennt, dass die das gerade nicht will, dann ist das wohl 177 und strafbar. So. Ob das dann zwingt, so. Und wenn man alles aufhört und sagt, jetzt hätte ich dich fast vergewaltigt, das ist nicht mehr strafbar. Das ist nur bescheuert. Aber das an einem Menschen rummanipulieren in sexueller Absicht, obwohl man merkt, die Alte will eigentlich mir gerade sagen, dass sie mich scheiße findet und nicht, dass ich an ihr rummanipulieren soll, um es mal runterzubrechen, dürfte wohl ein Sexuellübergriff nach 177 sein. So. Das ist ja aber nicht das Spannende. Das Spannende ist ja, ist es passiert oder nicht? Jetzt habe ich ganz viel darüber gesagt. Soll ich, bevor ich zu meiner doppelten Unschuldsvermutung komme, mal... Willst du noch was sagen, oder? Okay, also Laura verweigert sich heute, ich rede schon viel und Laura hat auch wirklich keinen Bock.
Nein, ich finde das total, ich werde einmal gleich was zitieren und dann, das war mein Beitrag dann dazu.
Alles klar. So, jetzt kamen ganz, ganz viele. Es kam vorhin unsere allerlieblings Marit. und sagte, Mensch, ihr müsst mal, und dann kam bei Twitter gleich, Mensch, ihr müsst mal, und deswegen wollen wir euch das nicht schon reden. Also, ich halte mich öffentlich aus solchen Debatten raus, in der Hoffnung, dass eine Seite mich beauftragt, das ist jetzt da leider ein bisschen unwahrscheinlich, die hat sind schon, glaube ich, vertreten. Nein, Spaß zur Seite, ich halte mich raus, ich halte es an der Stelle, dass ich mir eine doppelte Unschuldsvermutung und kann damit ganz gut leben. Ich glaube, das wird viele Leute nicht befriedigen. Wie funktioniert die doppelte Unschuldsvermutung? Die doppelte Unschuldsvermutung habe ich geklaut aus einer anderen strafrechtlichen Situation, und zwar, wenn nicht klar ist, ob jemand im Zustand des 20 schuldunfähig war. Ja? Also ich gehe aus meiner Wohnung,
ja,
und haue mit dem Baseballschlager ein Auto kaputt. Dann kommt die Polizei und sagt, ja, Brunkhorst, was ist denn los? Und sage ich, Aliens, bla 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 bla, dann nehmen die mich mit, ich gehe mal schön 2 Wochen in die Psychiatrie und anschließend sitze ich vor Gericht. Und jetzt kann das Gericht nicht feststellen, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber nehmt es einfach hin, ob ich wirklich im Bereich des 20 war. Also sie sagen, es kann sein, wir können es nicht ausschließen, dass Herr Brunkhorst vollkommen schuldlos gehandelt hat. Auf der anderen Seite ist das ja auch ein gewiefter Strafverteidiger, vielleicht tut der nur so. So, jetzt können sie es aber nicht sicher ausschließen, dann werde ich dafür nicht bestraft. Das ist die erste Stufe. Jetzt sagt der Paragraph 20, naja, wenn du, nicht der Paragraph 20, sondern der Paragraph 63 sagt, wenn du jetzt aber wegen 20 nicht verurteilst, kannst du ja vielleicht trotzdem, musst du in die Psychiatrie kommen, ja? Und jetzt sagt das Gericht, naja, wir wissen ja aber nicht, ob er wirklich in 20 ist. Das heißt, wir können ihn nicht bestrafen, weil wir aber Unschuldsvermutung, ne? Ja. In dubio pro reo, zack. Und jetzt kommen wir wieder in die Situation, dass sagen, jetzt können wir ihn denn in die Psychiatrie stecken, dann sagen die, wir wissen es ja nicht. Wir können es ja nicht sicher feststellen, also können wir ihn auch nicht in die Psychiatrie stecken. Und dann gehe ich nach Hause. Und das ist jetzt ein bisschen abgespaced, aber ich glaube, so muss man es auch halten. Wir können nicht, also zurzeit, soweit ich weiß, ist öffentlich nichts über ein Strafverfahren bekannt, können wir nicht feststellen, dass Luke das getan hat. Können wir nicht. Ja. Also glaube ich, muss man mit ihm so umgehen, als wenn er es nicht getan hat. Man kann ihn ja, niemand wird gezwungen, seine Filme zu gucken. Niemand wird gezwungen, mit ihm ins Bett zu gehen, mit ihm anzubändeln. Und niemand wird auch gezwungen, nicht zu schreiben, der Luke, der ist total doof. So, ja, der kann ja machen. Aber ich glaube, auf einer juristischen Ebene muss man so mit ihm umgehen. Der Luke, der hat nichts gemacht. So. Gleichzeitig ist ja die Frage, wie geht man jetzt mit Ines um? Und ich glaube, man muss mit Ines genauso umgehen und sagen, wir können ja gar nicht feststellen, dass Ines hier nicht die Wahrheit erzählt hat. Ich weiß jetzt, dafür gibt es ja schon auf dem Kopf, sage ich da noch einen Satz zu. Also behandeln wir Ines so, als wenn sie die Wahrheit gesagt hat. Doppelt. Also ich glaube, so funktioniert es nur, wie man überhaupt damit umgehen kann. Mhm. Weil man ist nicht aufgelöst kriegt, du findest das schon gar nicht gut. Jetzt kommt natürlich ganz, das weiß ich, was jetzt passiert oder passieren kann, ist, dass Leute sagen, ja, warum glaubst du denn Ines überhaupt nicht? Warum lässt du überhaupt die Möglichkeit zu, dass Ines nicht die Wahrheit gesagt hat? Und ich sage, das mache ich ja gar nicht. Ich sage, Ines hat die Wahrheit gesagt. Ich weiß aber nicht, ob Luke das gemacht hat. So, das ist halt das Problem. Und man kann es halt nicht befriedigend abschließen, weil die Staatsanwaltschaft kann nach dem, was öffentlich bekannt ist, das ja auch nicht aufklären. Wenn Luke sagt, war nicht so, Ines sagt, war aber so.
Gut, aber dann kann doch nur einer Recht haben.
Ja, aber wie stellen wir denn jetzt
fest? Nein, das weiß ich nicht. Jetzt
kann man natürlich sagen, Ines finde ich viel cooler als Luke.
Aber ja, ich kann doch eigentlich nicht sagen, beide, also ja, ich verstehe, was du meinst, aber...
Nee, kannst du nicht, aber ich kann beide so behandeln.
Ja.
Und das ist meine Herangehensweise. Und weil ich einfach, ich habe ja auch nichts, wo ich es dran festmachen kann. Außer wenn ich sage, also wir unterstellen jetzt immer, Luke sagt, er war es nicht. Ja? Jetzt sagt Luke auch, Riesenfehler. Mea culpa. Habe ich gemacht, tut mir leid. Oder irgendwas anderes Dummes. Ja, kann er ja vielleicht sagen. Ne? Also wenn der Text stimmt, den er da gesagt hat, scheint er sowieso ein bisschen Probleme zu haben. Weiß ich ja nicht, ob das stimmt. Ich würde ihn jetzt aber nicht so behandeln, rein rechtlich. So, und ich muss ja, so, und ich glaube, das ist halt die Situation, die man nehmen muss. Man muss für beide die Unschuldsvermutung gelten. Bei ihr ist es mit Unschuldsvermutung ein bisschen unpräzise. Und so muss man sie, glaube ich, behandeln. Und dann ist das leider aus meiner Sicht so.
Da kommst du doch rechtlich dann trotzdem nicht raus. Weil du dann auf der einen Seite
sagst... Erst wenn die beiden aufeinandertreffen.
Ja, genau, aber dann dürfte doch auch, also auf der einen Seite darf es dann kein Verfahren geben oder gibt es kein Verfahren, weil wir nehmen für ihn die Unschuldsvermutung an. Auf der anderen Seite muss sie doch dann aber auch erzählen dürfen, was sie erzählt.
Ja, ist ihr das denn untersagt worden? Das, also ich habe nirgendwo gelesen, dass ihr das untersagt wurde, dass er das war. Ich
weiß nicht, ob ihr das untersagt wurde, aber es wurden Leuten Dinge untersagt.
Ja, da muss ich aber auch sagen. Würde ich aber auch sofort sagen, wenn ich jetzt den Luke vertreten würde, würde ich auch jeden anschreiben. Ja. Und zwar recht, recht kostenintensiv und unangenehm zu sagen, pass mal auf, das ist hier keine bewiesene Tatsache.
Ja, genau, aber dann.
Aber
dann
hast sie dürfte das schon.
Ja. Würdest du sagen, dass sie das schon dürfte?
Nee, wäre ziemlich schwierig, ne? Wenn ich dann jetzt, also würde ich meinen Mandanten von abraten. Wenn jetzt ich Luke vertrete und Ines kommt um die Ecke und sagt, der Luke hat aber, was sie gar nicht tut, der
genau,
Luke hat aber, dann würde ich sagen, jetzt müssen wir mal dahin und dann sagt er, jetzt musst du die aber fertig machen. Dann sage ich, ja, und was machen wir beiden super Schlauen eigentlich, wenn es am Ende zu einer Beweisaufnahme gibt, die nicht so ausgeht, wie wir beide hübschen uns das hier gerade vorstellen. Aber da muss man sich schon sehr, sehr sicher sein. Und natürlich, je nachdem, wie das Ganze läuft, kann man natürlich unter Umständen sowas auch kaputt machen, indem man sagt, das stimmt alles nicht. Und dann auch Recht bekommen und einer Frau untersagen, sowas zu behaupten. Der Weg dahin kann aber, birgt ja eine gewisse Gefahr.
Das ist richtig.
Das ist jetzt also nur Beschuldigten oder Angeklagten Sicht. Ich weiß nicht. Also könnte ja nachher ein Beweisergebnis geben, wo drin steht, dass es eher wahrscheinlich, dass es so passiert ist.
Mhm.
Aber warum, also das Problem ist aber wie folgt. Warum sollte man sagen dürfen, Luke hat das gemacht? Ich kann ja sagen, so wie der RND, Ines sagt, Luke hat das gemacht.
Hm, ja.
Und Ines hat es um die Ecke gesagt. Also da muss man schon, das ist schwierig. Es gibt noch die Diskussion, warum werden mit Frauen grundsätzlich geglaubt? Das tut mir leid, ich glaube Zeugen erstmal grundsätzlich nicht. Und jede Zeugin, jeder Zeuge wird von mir versucht, wenn ich mich in die Position des Gegenseits rein sage, das will ich aber nicht glauben oder das möchte ich nicht glauben oder ich möchte, dass dem nicht geglaubt wird. Ich kenne die beiden nicht. Ich weiß nicht, was dafür spricht. Ich kenne nur diese Zusammenfassung und ich habe irgendwo mal auf YouTube ist, nee, auf YouTube ist Quatsch, auf Insta ist mir irgendwann mal der Text da angezeigt worden, was sie gesagt haben soll. Ich weiß nicht, ob das insgesamt glaubwürdig oder nicht glaubwürdig ist. Ich weiß nicht, was die Gründe sind, warum sie das erzählt. Es kann der Grund sein, dass ihr was Schlimmes passiert ist. Es kann auch andere Gründe geben. Es spricht eigentlich dafür, dass ihr was Schlimmes passiert ist. Aber festgestellt ist halt nicht. Also würde ich sie jetzt immer behandeln, als wäre ihr was Schlimmes, als wenn das ihr passiert ist. Und ihn würde ich immer so behandeln, als wenn das nicht stimmt, wenn er sagt, es stimmt nicht. Und das wird erst zum Problem, wenn die beiden aufeinandertreffen. Und dann muss halt geklärt werden. Aber offensichtlich haben beide kein Interesse. Ich meine, sie könnte ja auch einfach zur Staatsanwaltschaft gehen. Oder sie könnte auch einfach ihre Anwältin dahin schicken. Oder sie könnte auch einfach irgendwas machen. Und er auch. Aber offensichtlich passiert das ja nicht.
Ja, ich bin...
Du bist sehr unzufrieden.
Nee, ich bin nicht sicher, ob es nicht eine Anzeige gab. Irgendwo hatte ich das gelesen. Aber...
ja, dass jetzt ganz viele Leute das
anzeigen. Nein, auch irgendwie, egal.
Von
ihr? Weiß ich nicht. Bin ich nicht sicher, will ich jetzt hier kein Halbwissen darstellen. Nee, ich bin damit unsicher. Also ich werde am Ende was zitieren. Ich möchte das am Ende machen, weil ich nicht möchte, dass Daniel dann das auseinanderpflückt, was ich zitiere. Ich möchte das gern.
Möchtest du das zum Schluss machen und ich höre dann,
ich
grummel dann nur im
Genau, rein. Ich möchte nur Marits Frage noch einmal aufgreifen, die auch Verständnis dafür geäußert hat, dass wir da Schwierigkeiten haben, darüber zu sprechen. Und Marit hatte noch mal so eine Frage gestellt, die wir noch mal kurz andiskutieren können. Ob wir eine Idee hätten, wie man strafrechtlich die Situation für Frauen, meistens sind es Frauen, verbessern kann, wie man zum Beispiel Vergewaltigung oder auch sexuelle Belästigung öfter in Klammern erfolgreich anklagen kann. Finde ich sehr schwierig. Weil das Problem ist, was wir immer dabei haben, und das muss sich auch jeder bewusst machen, der darüber spricht, aber wir haben ja immer eine Konstellation von zwei Personen. Meistens sind es nur zwei Personen. Und es gibt nicht wenig Fälle, in denen es auch keine Spuren gibt. Gerade wenn es um eine Belästigung geht, dann gibt es vielleicht auch keine Zeugen. Und dann hast du immer diese Zwei-Personen-Konstellation. Und das macht es schwierig. Daniel?
Ja. Also der einzige Tipp, den man geben kann, ist Opferambulanzen, Spuren, auch wenn man das vielleicht in dem Moment noch nicht anzeigen will. Also es gibt Opferambulanzen in Deutschland, in den größeren Städten. eine mittelgute Polizeidienststelle sollte sowas anbieten. Das Problem ist natürlich, dass man, dass die dann immer gleich eine Anzeige haben wollen, aber dann in der Notaufnahme anrufen.
Es gibt auch welche, die das einfach sammeln dann.
Genau, also es geht darum, dass man keine Anzeige stellt, sondern dass man erstmal die, also es gibt ja, es kann ja tatsächlich sein, dass sowas, dass irgendwas passiert und man weiß jetzt nicht, war das eine Vergewaltigung, weil man selber auch immer sich selber zweifelt oder war das keine Vergewaltigung oder will ich jetzt wirklich diesen Weg gehen? Vielleicht liebe ich ihn ja noch oder will ich mir das antun? Da gibt es tausende Ideen, die alle in dem Moment ja vollkommen berechtigt sind, ob man das jetzt machen will oder nicht. Unter anderem, weil man vielleicht auch glaubt, dass das besonders unangenehm sein muss. Und dann würde ich empfehlen, dass man dann sich beim Arzt, bei einer Ärztin meldet und das alles dokumentieren lässt.
Wenn es was gibt, das ist halt immer das Problem.
Wenn es was gibt, was zu dokumentieren ist. So. Aber die Dokumentation kann ja auch, das hat die Sache mit der Dokumentation ergibt, dass nicht zu dokumentieren ist, ist halt auch ein Problem. So. Also erstmal das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass man sich professionelle Hilfe holt und damit meine ich eine Anwältin oder einen Anwalt und nur, ja, es gibt noch so ein paar andere Helferinnen und Helfer. Ich habe aber auch schon erlebt in eigener Anschauung als Rechtsanwalt, dass Frauen, die das Ziel hatten, der Frau zu ihrem Rechtsverhelfen, mir die Arbeit leicht gemacht haben, weil sie nämlich das wichtigste Beweismittel kaputt gemacht haben, nämlich die Frau, der passiert sein, weil sie mich die so beeinflusst haben, was man auch nach und das auch noch dokumentiert haben, dass ich am Ende gesagt habe, was hier passiert ist, können wir gar nicht mehr feststellen, weil dieser Frauenschutzverein, nenne ich das jetzt mal, so schlecht gearbeitet hat, dass am Ende überhaupt nicht mehr feststellbar ist, was jetzt da wirklich erlebt ist und was anschließend der Frau noch angetan wurde, so muss man das wohl sagen. Das sollte also Profis sein und dann ist die zweite Sache, sich früh psychologische Unterstützung holen, um diese Zweitviktimisierung so gering wie möglich zu halten. Und dann die letzte Sache ist, ich würde auch nicht glauben, dass wenn man Opfer von erheblichen Straftaten wird, und bei Sexualstraftaten geht das genauso, dass dann ein Ermittlungsverfahren und ein Strafverfahren und ein Urteil im Zweifel nach ganz schön viel Zeit dazu führt, dass man sein früheres Leben wiederkriegt. Also diese Hoffnung, ich habe das in sehr dramatischen Fällen schon beobachtet, haben Sie Frage des Gerichts an die Angehörigen oder die Opfer selber, ja, haben Sie sich denn schon mal psychologische Hilfe geholt? Nee, ich habe mit meinem Psychologen abgesprochen, dass wir jetzt erstmal das Strafverfahren abwarten und dann gucken. So, und dann hat man einfach mal 2 Jahre verschwenkt. So, und in der Zeit hat man halt schon alle möglichen Probleme entwickelt. Also mein Tipp wäre, sich möglichst früh dort, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ich glaube, gesellschaftlich ist es wichtig, gibt's nur eine Sache, die noch, also man kann, muss dafür sorgen, dass überall so etwas da ist, also, dass man feststellen kann, was für Spuren es gibt, dass man später entscheiden kann, ob man es anzeigen will oder nicht. Und man muss halt an Jungs ran, ne? Man muss, ich glaube, man muss.
Ja.
Den kleinen Lukes dieser Welt erklären, dass wenn sie keinen Bock hat, dann spielt man nicht an ihr rum. Und der Spruch, mein Gott, ich hätte dich gerade fast vergewaltigt, kann unter Umständen dafür sorgen, dass Frauen erheblich verstört, also viel verstörter sind, als das nur vielleicht, wenn das eine gewesen wäre. Dass solche Sachen ist, dass man Jungs klar machen muss, und das ist halt eine Bildungsfrage. Man muss genauso Frauen beibringen und Mädchen beibringen, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten können.
Aber das oder tut man ja immer sagen. Schon.
Aber das tut man auch zu wenig. Das macht man nämlich immer in den Gymnasien und an den anderen Schulformen, vielleicht auch in den Realschulen, aber nicht an den Schulen, aber nicht da, wo man es machen muss, so wäre meine Erfahrung. Aber das ist aber nicht die Hauptlast. Die können nicht die Hauptlast tragen, Frauen, sondern man muss Jungs und Männern, ich glaube, das müsste man noch mehr machen. Und dann ist, bin ja kein Pädagoge, ich weiß nicht, wie man das macht, aber ich glaube, man muss Jungs manchmal klar machen. Ich habe manchmal so Situationen, dass ich so meinen Mandanten sage, sag mal, aber uns ist jetzt schon klar, dass man so mit Frauen nicht umgeht, oder? Und dann gucke ich manchmal in so leicht erstaunte Gesichter. Mhm. Ich glaube, das muss man machen.
Gut. Ich möchte zum.
Ich glaube, dass die nächste irgendwann von der CDU und den Grünen, nächste Legislaturperiode, durchgepeitschte Strafverschärfung im Sexualstrafrecht wird den Durchbruch nicht bringen.
Nein. Ich möchte kurz etwas zitieren zum Ende. Und zwar.
Dass ich nicht mehr kommentiere.
Es ist aus der Kolumne von Margarete Stokowski zu der ganzen Thematik, und zwar folgendes. Die Unschuldsvermutung ist ein rechtliches Prinzip, kein moralisches. Laut europäischer Menschenrechtskonvention muss jeder einer Straftat Verdächtige so lange als unschuldig behandelt werden, bis rechtskräftig seine Schuld festgestellt wurde. Und nicht er muss seine Unschuld, sondern die Strafverfolgungsbehörde seine Schuld beweisen. Aber, das ist das Dilemma, gleichzeitig macht man es sich eben extrem einfach, wenn man davon ausgeht, dass nur dort sexualisierte Gewalt stattgefunden hat, wo ein Gericht das bestätigt hat. Zumal man weiß, dass in sehr vielen Fällen überhaupt nicht angezeigt wird. Das bedeutet nicht, dass man jedem Menschen alles glauben muss. Es bedeutet aber, dass mehr Gewalt passiert, als Gerichtsurteile bestätigen können und dass man dementsprechend natürlich Meinung zu Fällen haben darf. Eine solche Meinung kann zum Beispiel sein, ich neige dazu, Frauen zu glauben. Oder ich sehe die Auftritte oder Filme dieser Person inzwischen mit einem schlechten Gefühl. Oder ich wünsche mir, dass dieser Fall eines Tages aufgeklärt wird.
Amen.
So. Ich packe euch den Link dazu rein.
Ich habe es doch kommentiert.
Finde
ich.
Fand das wirklich nochmal ganz gut zusammenfassend. Ja, dann kommen wir zum Ende. Ich habe es mir nämlich eben noch gerade reingeschrieben. Wir müssen einen kleinen Shoutout, was heißt wir müssen? Wir machen hier gerne einen kleinen Shoutout an einen...
Shootout?
Heißt das nicht Shoutout?
Shout, to shout, nicht to shoot. Shootout auch. Ich möchte auf die shooten.
Nein.
Die waren gemeinsam.
Zu einem Podcast, der uns besprochen hat. Ich habe mich sehr gefreut. Und zwar Chaosköpfe heißen die, ne?
Ja.
Genau. Du hast bestimmt auch noch die Vornamen parat. Ich glaube, eine hieß Sanne. Sanne? Sanden? Oh Gott.
Und ich glaube auch wieder eine Ines, aber eine andere. Aber ich bin mir nicht mehr sicher.
Oh Gott, es ist wirklich ganz furchtbar. Ich gucke kurz nach, weil es ist sonst sehr unangenehm.
Die haben doch glatt behauptet, ich würde Laura immer unterbrechen.
Ja, ich fand das eigentlich
super. Ich möchte bitte sehr viele Zuschriften haben, die sagen, das höre ich das erste Mal, diesen Vorwurf.
Also, wir haben hier...
Aber sonst fanden sie uns irgendwie ganz cool.
Auf jeden Fall haben wir hier Sanne... Und, oh Gott, Svea.
Ich tippe auf Svea.
Ja, vielen Dank. Das war sehr süß. Wir sind noch nie besprochen worden. Das fanden wir cool. Und wir freuen uns, dass ihr.
Ja. Außerdem ist dieser Podcast ganz, 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 ganz neu. Ich glaube, die hängen sich nur an uns ran.
Oh, nein.
Die wollen unseren Film abräumen.
Unseren riesigen
Film. So ist es nämlich. Und jetzt unterbreche ich euch mal. So.
Nein, vielen, vielen lieben Dank.
Danke, danke.
Hier unser Gegen-Shoutout an euch.
Sonst werden wir nur bei Twitter gelobt. Apropos, ihr müsst uns bei Twitter loben und irgendwie bei verschiedenen Stellen bitte bewerten. Ja, das wäre ganz wichtig. Cool. Und wenn ihr das nächste Mal bei Oma seid, die ja hoffentlich geimpft ist, sagt so, Oma, wo du jetzt geimpft bist.
Hör den Podcast.
Das kannst du dich mal strafbar machen. Und dann stellt ihr Oma einfach, ja, ob sie sich noch wehren kann oder nicht, einfach so einen Podcast-Player hin und dann muss sie uns den ganzen Tag hören.
Das klingt so, als könnte man Podcast-Player im Supermarkt kaufen. Hier, ich kaufe einen.
Lauras Oma hat mal gesagt, wer ist denn der junge Mann, der das mit ihr macht? Dann habe ich gesagt, so sieht das nämlich aus.
Jung vor allem. Mann. Ja.
So richtig jung.
Okay, in diesem Sinne.
Wünschen wir euch ein schönes Restwochenende, was natürlich Quatsch ist, weil ist ja vielleicht gar nicht Wochenende. Bleibt gesund.
Was? Es ist ja vielleicht gar nicht Wochenende.
Ja, vielleicht, also jetzt schon, aber wenn du es hörst, du weißt es ja nicht. Wenn du es jetzt am Montag hörst und ich sage jetzt schönes Rechtswochenende, dann ist ja auch komisch.
Dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche oder ein schönes Leben.
Live long and prosper, in diesem Sinne. Tschüssi.
Ciao.